50% der Mitarbeitenden weltweit wissen nicht, was von denen auf der Arbeit verlangt wird. Jeder zweite Mitarbeitende. Dass das zu Frust führt, ja, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe und überhaupt gar nicht weiß, was mache ich eigentlich hier? Was erwartet der Arbeitgeber von mir? Und dann bin ich ja in so einer Unsicherheit, in so einem Angstgefühl, vielleicht auch Druckgefühl, weil ich gar nicht weiß, wonach werde ich hier eigentlich bewertet. Das kann natürlich dazu führen, dass ich dann gestresst nach Hause gehe, frustriert nach Hause gehe. Willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Das hier, das ist die zweite Podcast-Folge unseres Sommer-Specials. Du erinnerst dich nämlich vielleicht, ich war zu Gast bei der lieben Fanny vom Psychologie-Podcast Nevermind vom Business Insider. Und bei der ersten Folge, da ging es um das Thema Freundschaften. Jetzt bei dieser zweiten Folge, da geht es um das Thema Burnout. Ist der Job schuld oder die eigene Persönlichkeit? In dieser Podcast-Folge erfahrt ihr also, was die Persönlichkeit mit Burnout zu tun hat, welche Verantwortung aber auch Arbeitgeber tragen und wie wir mit Belastungen so umgehen, dass wir nicht ins Burnout rutschen.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Also, Burnout, ich habe es im Intro schon so ein bisschen angerissen. Das ist ein Zustand, in dem man sich extrem erschöpft fühlt. Körperlich erschöpft, aber auch emotional erschöpft. Wer davon betroffen ist, hat häufig das Gefühl, so gar nicht mehr abschalten zu können, keine Energie mehr zu haben. Oft kommen auch so psychosomatische Beschwerden dazu, also was wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen. Und im Job zeigt sich häufig so ein Burnout daran, dass man sehr distanziert wird zur Arbeit, auch so einen gewissen Zynismus an den Tag legt, ja, und auch Leistungseinbußen hat, also tatsächlich nicht mehr so gut arbeiten kann, wie man es normalerweise kann. Jonas, wir haben ja kurz vorher uns einmal ein bisschen abgesprochen, wie wir über dieses Thema sprechen. Und es gibt zwei sehr unterschiedliche Wege, daran zu gehen. Wir haben uns jetzt entschieden, mal die gegensätzlichen Positionen einzunehmen. Das ist für euch vielleicht ein bisschen spannender. Und zwar haben wir gedacht, Jonas als jemand, der sich ganz viel damit beschäftigt, wie Unternehmen das besser machen können, also zum Beispiel Mitarbeitende davor schützen, dass sie nicht ins Burnout rutschen, wird mal die Position vertreten, dass die Unternehmen etwas tun müssen, also dass das Umfeld sehr viel damit zu tun hat, ob sich ein Burnout entwickelt. Und ich nehme mal die andere Position ein und sage, ja, aber das Individuum, jeder Einzelne hatte auch eine große Verantwortung.
Genau, also vorneweg gesagt, wir sprechen jetzt in diesen zwei Positionen, aber natürlich ist mir bewusst und ich möchte auch, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da keinen falschen Eindruck bekommen, natürlich liegt es am persönlichen Faktor, ob ich in einen Burnout mit reinrutsche oder nicht. Ja, es gibt einfach ein paar Zahlen zu Anfang. Jeder Dritte leidet so stark auf der Arbeit, dass er ans Kündigen denkt. Und 40% der Mitarbeitenden erleben viel Stress auf der Arbeit. Also nicht moderat, nicht wenig, sondern die wurden gefragt, viel Stress, also erheblichen Stress. Und das führt zu Frust. Und natürlich gehen Menschen unterschiedlich mit Stress um. Das sehen wir ja auf der Arbeit. Manche Menschen haben den gleichen Stress in der gleichen Position, im gleichen Büro, im gleichen Unternehmen. Während der eine leidet, geht der andere total auf, blüht auf. Also ja, es hat persönliche Komponenten, ob ich in einen Burnout komme oder nicht. Aber, und das ist mir ganz wichtig, auch in meinem Buch, wo es ja um Arbeitslust geht, wie wir wieder mehr Freude empfinden auf der Arbeit, ist es mir ganz wichtig zu sagen, es gibt aber Grenzen. Denn Unternehmen und Arbeitskulturen haben schon einen großen Einfluss darauf, wie es den Menschen geht. Zum Beispiel 50% der Mitarbeitenden weltweit wissen nicht, was von denen auf der Arbeit verlangt wird. Mhm. Jeder zweite Mitarbeitende. Dass das zu Frust führt, ja, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe und überhaupt gar nicht weiß, was mache ich eigentlich hier? Was erwartet der Arbeitgeber von mir? Und dann bin ich ja in so einer Unsicherheit, in so einem Angstgefühl, vielleicht auch Druckgefühl, weil ich gar nicht weiß, wonach werde ich hier eigentlich bewertet. Das kann natürlich dazu führen, dass ich dann gestresst nach Hause gehe, frustriert nach Hause gehe. Jedes zweite Unternehmen gibt nur einmal im Jahr Feedback an Mitarbeitende. 50% der Unternehmen. Das heißt, ich gehe 365 Tage, ne, überspitzt gesagt, zur Arbeit und bekomme nur einmal im Jahr Feedback.
Mhm. Ne? Damit ist wahrscheinlich so ein strukturiertes Feedback gemeint, ein Entwicklungsdialog oder sowas,
genau,
in der Art.
Aber das ist doch total furchtbar, nicht zu wissen, also ich weiß nicht, Januar, Februar, März arbeite ich und dann im November wird mir dann gesagt, das, was du da im Februar, März gemacht hast, fand ich richtig gut und deswegen wirst du jetzt befördert oder andere Sachen. Das führt natürlich dazu, dass Menschen Frust haben. Ja? Menschen fühlen sich nicht wertgeschätzt am Arbeitsplatz. Ja? Menschen haben keine Klarheit darüber, was sie da eigentlich machen. Oder Fehler werden gegen einen verwendet. Stell dir mal vor, du gehst zur Arbeit und du weißt, du darfst keinen Fehler machen. Hm. Weil wenn du einen Fehler machst, wird es gegen dich verwendet. Ja, also nicht aus Fehlern wird gelernt, sondern du bist dann schuld und du wirst zur Verantwortung gezogen und vielleicht nicht mehr befördert.
Mhm.
Das führt ja dazu, dass wir ganz anders mit ganz anderen Gefühlen zur Arbeit gehen.
Absolut. Ja, mit einem Schutzschild, ne? Also wenn ich mir das gerade vorstelle, wie du das unterschreibst, so ein Klima in einem Unternehmen, wo, wir haben jetzt genannt, eine wahrgenommene große Verantwortung, weil ich weiß nicht genau, wofür bin ich eigentlich zuständig und was fällt eigentlich unter meine Pflichten und was nicht. Dann starker Zeitdruck, vielleicht auch noch wechselnde Schichten oder sowas, ein Betriebsklima, was ungesund ist, zum Beispiel, weil die Fehlerkultur so seltsam ist, dass man eben eigentlich keine machen darf. Und wenn dann auch noch dazu kommt, vielleicht Angst um den Arbeitsplatz, die Frage, braucht man meine Abteilung eigentlich noch in einem halben Jahr? Das Unternehmen sagt nichts dazu, die wirtschaftliche Lage ist unsicher. Dann hat man dann sehr wilden Mischmasch aus Faktoren, die alle auf jeden Fall nicht gut für die Psyche sind.
Und was mich halt aufregt, Fanny, ist, dass wenn Menschen zu viel Stress auf der Arbeit haben, zu viele Termine, zu viele Aufgaben, zu viele Konflikte oder auch zu lange Arbeitstage, das dann oft immer heißt, hier ist eine Meditations-App, beschäftige dich mal ein bisschen mit Zeitmanagement und wegen den Konflikten, lern mal mit deinen Emotionen besser umzugehen. Also diese Verantwortung wird auf diese Menschen übertragen. Was völlig richtig ist, denn wir kennen es, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, mhm. den können wir beeinflussen, völlig klar. Aber manchmal sind es halt die Organisationsprobleme. Also wenn wir einfach zu wenige Mitarbeitende auf der Arbeit haben, wenn wir zu viel Kontrolle haben, zu viel Hierarchie, wir können uns nicht einbringen, wir können unsere Meinung nicht sagen, wir werden nicht nach unseren Stärken bemessen, also der Arbeitsplatz, der Job passt nicht zu meinen Fähigkeiten, dann kann ich noch so viel dir irgendwelche Meditations-App an die Hand geben oder Stressmanagement-Kurse. Irgendwann ist eine Grenze erreicht. Und die will ich halt deutlich machen, weil das oft Unternehmen, aber auch Menschen nicht einsehen. Weil, jetzt stell dir mal vor, ein Mensch hat viel Stress, fühlt sich schon fast wie so einem Burnout erschöpft. Und jetzt wird auch noch ihm gesagt, Fanny, du bist selbst daran schuld. Lern mal besser mit Stress umzugehen. Das erzeugt natürlich noch mehr Druck. Ja? Und deswegen finde ich es halt einfach so wichtig, ja, wir müssen über die persönliche Komponente sprechen, denn viele haben es nicht gelernt, mit Stress oder mit Reizen gut umzugehen. Aber bitte, 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 liebe Unternehmen und liebe Menschen, lasst uns auch organisatorisch, strukturell uns mal darauf blicken und etwas verändern.
Absolut. Also ganz wichtig fand ich gerade den Satz, man darf sich das nicht zu leicht machen. Ich glaube, das gilt für beide Seiten, ne? Für die Unternehmen, wo du jetzt die Position vertreten hast, aber natürlich auch für den Einzelnen. Weil das stimmt. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen nicht gelernt haben, zum einen, wie Stress eigentlich entsteht. Stress ist ja nichts, was einfach so im Raum steht, sondern den mache ich mir zu einem großen Teil natürlich selbst in meinem Kopf. Ne? Stress ist eine Reaktion auf die Dinge, die um mich herum passieren. Und wie du richtig gesagt hattest, es gibt Menschen, die auch in äußersten Belastungssituationen erstaunlich ruhig bleiben und es gibt Menschen, die bei relativ, von außen betrachtet, relativ banalen Anlässen panisch werden. Und natürlich gibt es ganz viele Dinge, die man da selbst machen kann und wo man auch eine Verantwortung hat, sich selbst darum zu kümmern. Denn selbst wenn ich dieses grauselige Unternehmen verlasse, was mich so stresst und wo so viel Zeitdruck ist und alles unsicher, dann komme ich in ein nächstes Unternehmen, wo die Gemengelage vielleicht ein bisschen anders ist, aber es wird wahrscheinlich nie alles so ideal sein, wie wir es gerne hätten. Und insofern ist es trotzdem wichtig, so eine Schutzschicht mit sich herumzutragen und zu wissen, was mache ich, wenn ich mit Aufgaben überhäuft werde von Chef, Chefin? Wie gehe ich damit um, wenn die Fristen zu kurz gesetzt sind? Und wie ziehe ich eine Grenze? Wie sage ich Nein? Wie halte ich mir Dinge vom Leib und schütze und lebe trotzdem mein Privatleben zum Beispiel? Also gibt es eine ganze Palette von Dingen, die ganz, ganz wichtig sind für jeden Einzelnen zu lernen. Und die übrigens dann auch nicht nur im Job helfen, sondern überall im Leben.
Aber das sind ja ganz gute Indizien. Das ist ja wie in einer Beziehung, wenn wir mehrere Beziehungen führen und die scheitern oftmals, dass wir mal zurückblicken und gucken, lag es jetzt wirklich an der Freundin oder an dem Freund oder liegt es nicht eher an mir, weil immer das gleiche Problem aufkam. Das gleiche ist ja wie bei einem Job. Wenn wir merken, wir wechseln von einem Unternehmen zum nächsten und wir haben überall Schwierigkeiten, ja, dann liegt es vielleicht auch an dir und nicht an den Unternehmen, weil irgendwann wird es auch mal gut sein, hoffentlich. Aber, und das ist so mein Beispiel in dem Buch und ich hoffe, damit können auch die Zuhörer und Zuhörerinnen was anfangen. Einem Menschen, der sich in unbequemen Schuhen, Blasen läuft, dem empfehlen wir ja auch nicht Workshops, wie du besser laufen kannst. sondern wir schauen uns die Schuhe an und sagen, na, vielleicht sind die Schuhe zu klein, vielleicht sind die Schuhe zu groß. Wir versuchen, die anzupassen, aber irgendwann kommen wir vielleicht auch zu einem Punkt, wo wir sagen, na, die Schuhe, die passen einfach nicht zu dir, du brauchst andere Schuhe. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, du brauchst andere Schuhe, also ein anderes Unternehmen, finde ich so, lass uns doch mal drauf gucken, wie können wir denn den Schuh, also den Arbeitsplatz, so gestalten, dass er mehr zu dir passt und du keine Blasen mehr läufst, sondern dass du voll in deiner Energie bist. Und da jetzt den Fingerzeig nur auf die Unternehmen zu lenken, bin ich überhaupt gar nicht dafür. Sondern natürlich haben wir selbst, du hast es schon angesprochen, auch eine Verantwortung. Weil wir können ja auch zu unserer Führungskraft gehen und sagen, du, ich gehe jeden Tag zur Arbeit und ich weiß nicht, was du von mir willst. Sag mir mal jetzt klipp und klar, was ist meine Aufgabe, was ist deine Erwartung, das sich einzuholen. Oder Stichwort psychologische Sicherheit. Ron Friedman, ein sehr bekannter amerikanischer Psychologe, hat in einer Studie festgestellt, wenn psychologische Sicherheit in Teams gegeben ist, dass Menschen 74% weniger Stress empfinden.
Mhm.
So, psychologische Sicherheit ist nicht nur eine Führungskraft und ist nicht nur das Unternehmen für verantwortlich, sondern wir. Das ist ja das Vertrauen im gesamten Team. Können wir auch fördern und stärken. Also auch da können wir anfangen. Oder wenn wir der Arbeitsplatz passt nicht zu unseren Stärken. Natürlich können wir schauen, wie können wir unsere Stärken besser einbringen. Kenne ich überhaupt meine Stärken? Also deswegen gebe ich dir recht, wir haben selbst es in der Hand. Aber es ist nicht nur, ob du jetzt gut meditieren kannst oder nicht, sondern ich finde, die Probleme liegen oft in der Organisation, oft in der Struktur, wie wir miteinander umgehen. Und wenn ich halt jeden Tag kontrolliert werde von meinem Chef, kann ich noch so toll mit Stress umgehen. Irgendwann frustriert mich das, wenn immer am Abend der Chef oder die Chefin fragt, Jonas, hast du das schon gemacht und wie sieht das aus und.
Absolut. Wobei ich auch da kurz den Nachschub noch liefern würde, ob das als Kontrolle empfunden wird oder sogar als hilfreich, zum Beispiel bei Berufsanfängern, die ganz viel Orientierung brauchen und denen das hilft, wenn am Abend jemand sagt, ja, genau so wollte ich das oder nee, mach morgen nochmal das anders. Also das, was man dann enger führen nennt. Das ist ja auch nochmal eine Wahrnehmungssache und auch wieder sehr von dem einzelnen Menschen, von der Persönlichkeit, vom Berufslevel und so weiter abhängig. Ich würde super gerne mal auf ein paar Berufe gucken, wo man weiß aus Erhebungen, dass Burnout häufiger auftritt als in anderen. Vielleicht können wir da nochmal genauer nachschauen, woran liegt das eigentlich? Das sind zum Beispiel Polizisten, es sind Lehrer, es sind Sanitäter, Krankenpfleger, Ärzte, Erzieher, also ganz viele soziale und helfende Berufe. Was fällt dir dazu ein, Jonas?
Oh, da kommen jetzt ganz viele Themen auf.
Mhm.
Auf der einen Seite hast du jetzt Berufe aufgezählt, wo ich jetzt sage, dass die Freiheit, den Arbeitsplatz und die Strukturen selbst zu gestalten, sehr, sehr gering sind. Weil das sind feste Strukturen, wo du einfach performen musst. So, ne? Da ist nicht so viel Freiraum wie jetzt, wenn ich in einem Office arbeite, an einem Computer. Da habe ich noch vielleicht gewisse Freiräume. Das kommt erstmal auf, dass so die Autonomie nicht ganz gegeben ist. Auf der anderen Seite kommt ein ganz anderes Thema auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon in euren 50 Folgen mal behandelt habt. Stichwort Empathie.
Mhm.
Weil da sind Berufe, wo du natürlich viel Empathie gegenüber dem anderen brauchst. Ob du Polizist bist, Krankenpfleger bist oder Krankenpflegerin oder ob du Lehrer oder Lehrerin bist. Du brauchst schon eine starke Empathie, damit du gut mit den anderen Menschen umgehen kannst. Und Studien zeigen ja ganz eindeutig, dass zu viel Empathie, wenn wir zu empathisch sind, dass das zu empathischem Stress führen kann.
Mhm.
Das haben auch viele Menschen jetzt erlebt, wenn sie leidende Bilder, leidende Kinder aus Kriegsgebieten oder so sehen und davon zu viel sehen, dass selbst bei diesen Menschen dann das zu einem empathischen Stress führt. Denn wir leiden mit dem Gegenüber. Und dann sind die Leiden, die Schmerzen so schlimm für uns selbst, obwohl sie beim anderen sind, als ob wir sie selbst irgendwie ertragen müssen. Und deswegen ist, und das können viele Menschen nicht, das Ziel, und im Buch habe ich mit der Tanja Singer gesprochen, sie ist eine der führenden Empathieforscherinnen weltweit, statt in die Empathie zu gehen, ins Mitgefühl zu gehen. Das sind zwei unterschiedliche Zustände, du nickst schon, vielleicht eine eigene Folge mal für euch lohnenswert. Und das ist zum Beispiel, wo ich auch sage, in solchen empathischen Berufen, in so sozialen, müssen wir aufpassen, dass wir mehr ins Mitgefühl gehen. Und das müssen Menschen trainieren, weil wir das nicht von klein auf gelernt haben, ins Mitgefühl zu gehen. Gibt es tolle Übungen für, wie wir das trainieren können.
Mhm. Genau, und Mitgefühl jetzt nochmal als Abgrenzung heißt eben, dass man nicht mitleidet, also nicht, dass die eigene Befindlichkeit damit reingezogen wird und ich dann völlig gestresst aus diesem Termin rausgehe, sondern dass ich nachvollziehe und natürlich mitschwinge mit dem Gegenüber, aber nicht davon so beeinflusst werde, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Ne?
Und ins aktive Handeln kommen. Das ist der große Unterschied. Empathie ist, wir fühlen einfach nur mit. Mitgefühl ist, wir wollen auch etwas mitbewegen. Also wir kommen ins aktive Handeln. Und das Interessante ist, das wurde mal mit einem Mönch gemacht und dann wurde es auch mit Studierenden durchgeführt. Die wurden auch in so einen Gehirnscanner geschickt. Und es wurde gezeigt, wenn die in den Empathiestatus gehen, sind die Gehirnregionen aktiv, die wir mit Stress verbinden. Also mit negativen Gefühlen in dem Sinn, also wo wir in Stress kommen. Sind die aber in das Mitgefühl gegangen, man kann sich meditativ dort reinsetzen, wurden Gehirnregionen aktiv, die eher damit verbunden sind, wenn wir eine Person sehen, die wir mögen, die wir lieben. Also es war eher mit dem positiven Zustand assoziiert. Mhm. Und das fand ich total spannend, dass die haben die gleichen Bilder gesehen, haben an das Gleiche gedacht, aber haben sich in unterschiedliche Zustände rein meditiert. Und das hatte totalen Einfluss darauf, ob ich gestresst bin oder ob ich eher positive Gehirnregionen aktiviert werden. Und da, also so Belohnungszentren. Und das fand ich total spannend. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein gutes Argument, wie du es ja gesagt hast, warum in diesen Berufen, die du aufgezählt hast, warum da vielleicht die Burnout-Rate höher ist als in anderen Berufen.
Ja, super. Wir schauen mal, wenn wir schöne Übungen finden, wie man das trainieren kann, dieses Mitgefühl, dann verlinken wir euch die in den Shownotes, weil das, glaube ich, etwas ist, was man in sehr vielen Berufen gebrauchen kann. Natürlich besonders in diesen Helfenden und Sozialen. Es gibt auch einige wenige Berufe, wo man das trainiert. Also zum Beispiel Psychologen. Ich bin ja Psychologin. Da weiß ich, das wird in der Ausbildung tatsächlich trainiert, weil es so enorm wichtig ist. Aber es ist auch für alle anderen natürlich enorm hilfreich. Ich habe noch einen anderen Punkt, warum ich auf diese sozialen Berufe gerne wollte und auf die Helfenden, weil wir vorhin über die Ansprüche gesprochen haben, die das Unternehmen an die Mitarbeitenden richtet. Es gibt ja aber auch noch die eigenen Ansprüche, die, glaube ich, häufig in diesen Berufen, die so helfend sind, also wo man sehr viel von sich selbst mit reingibt, auch sehr hoch sein können. Also die Frage, wenn die hohen Ansprüche, die ein Unternehmen an mich hat, vielleicht auch dadurch, dass zum Beispiel nicht alle Stellen besetzt sind, Lehrermangel und so weiter, in den helfenden Berufen ja sehr verbreitet inzwischen. Wenn das trifft auf einen Menschen, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellt, vielleicht bis hin zum Perfektionismus, dann hat man da, finde ich, eine ganz gefährliche Mischung.
Total. Also dieser Perfektionismus ist ein großer Treiber dafür. Ich kenne es selbst, weil ich würde mich ganz klar als Perfektionisten bezeichnen. Aber ich habe in der Vergangenheit versucht, damit besser umzugehen. Und was mir total geholfen hat, und vielleicht hilft das ja auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, ist zwei Sachen. Das erste ist, ich habe versucht, das Wort perfekt nicht mehr für mich zu benutzen, sondern das Wort bestmöglich. Also ich versuche, meine bestmögliche Leistung zu erbringen, die ich zu diesem Zustand, zu dieser Situation gerade habe. Vielleicht habe ich gerade von einer Partnerin, von einem Partner irgendwas mitbekommen, eine traurige Nachricht oder in der Familie, ne, ein Todesfall oder die Eltern, da war ein Unfall und ich musste helfen und am nächsten Tag musste ich einen Vortrag halten oder wie wir jetzt vielleicht einen Podcast aufnehmen. Also sich zu überlegen, zu diesem Zeitpunkt die bestmögliche Leistung zu bringen. Nicht die perfekte, sondern bestmöglich. Oder ich habe schlecht geschlafen. Und dann nicht zu sagen, ich muss heute perfekt arbeiten, sondern wie kann ich bestmöglich arbeiten mit diesem schlechten Schlaf. Und was da helfen kann, um in diese Richtung zu kommen, ist zu lernen, das Ergebnis von Leistung zu trennen. Mhm. Denn nehmen wir mal das Beispiel hier in diesem Podcast. Unsere Leistung war es im Vorfeld, sich abzusprechen. Wir haben die Technik vielleicht getestet, du hast dich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen eingelesen. Ich bin nochmal in meinem Buch paar Passagen durchgegangen. Wir haben ein bisschen hier Stimmübungen gemacht, damit sich die Stimme toll anfühlt und. Ob jetzt diese Podcast-Folge bei den Zuhörern und Zuhörern gut ankommt oder nicht, liegt jetzt nicht mehr in unserem Einflussbereich. Oft ist es aber so, dass wir im Alltag uns danach bewerten lassen. Wir schreiben ein Buch, wir schreiben eine Klassenarbeit, wir haben einen Vortrag, eine Präsentation und oft lassen wir uns dann von diesem Ergebnis bewerten. Einfacher, um besser damit klarzukommen, ist, dass wir uns nur auf diese Leistung konzentrieren, denn nur die können wir beeinflussen. Ob jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer das hier so toll finden, liegt nicht mehr in unserer Macht. Wir können uns danach bewerten lassen, aber dann können wir uns sehr stressen. Wir können hier gleich, wenn wir vielleicht fertig sind, zu uns selbst sagen, haben wir die bestmögliche Leistung erbracht. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann sind wir damit zufrieden. Und dann ist es auch egal, was erstmal die Leute da draußen sagen. Und das habe ich oft, wenn ich Keynotes in Unternehmen halte, genauso. Früher habe ich das immer oft an den Reaktionen der Menschen abgemacht. Habe ich jetzt einen guten Vortrag gehalten oder nicht? Natürlich ist es bei einem Vortrag wichtig, wie reagieren die Menschen. Aber wenn ich nach Hause gehe, ist für mich jetzt immer entscheidend, war ich denn überhaupt mit meiner Leistung zufrieden? Oftmals war ich mit meiner Leistung gar nicht zufrieden, aber die Menschen waren zufrieden. Ne? Und das ist so, was ich so ein bisschen gelernt habe, dieses Ergebnis von der Leistung zu trennen. Was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen?
Ganz wichtiger Punkt. Ich finde diese Trennung auch ganz wichtig in der Art und Weise, wie Kinder aufwachsen. Deswegen an alle Eltern da draußen, die zuhören, auch da vielleicht wichtig, was man bei einem Kind lobt, ob es die Leistung ist oder die Bemühung oder die Anstrengung, macht auch da einen riesigen Unterschied. Wenn ihr bei euren Kindern oder auch wenn ihr Lehrer seid in der Schule die Anstrengungen und die Bemühungen lobt und fördert und unterstützt, dann entwickelt dieses Kind auf Dauer auch ein besseres Verständnis davon, was wirklich wichtig ist und hat das, was du jetzt gerade gesagt hast, Jonas, im Grunde schon eingepflanzt und muss es nicht mehr aktiv herstellen und üben als Erwachsener.
Zeigt sogar die Forschung, ne? Die Psychologie, wenn das Lob sich eher auf die Anstrengung bezieht und nicht auf das Ergebnis oder auf einen Zustand, den man irgendwie hat, sondern wirklich auf diese Anstrengung, was der Mensch dazu gemacht hat. Also nicht zu sagen, du bist so kreativ, sondern eher zu loben, ich fand es richtig toll, wie du dich hingesetzt hast, dir die Zeit genommen hast und. Also eher auf diese Anstrengung, auf diesen Weg. Wenn man das lobt, ist das bei Kindern nachweislich, aber auch bei Erwachsenen in Unternehmen, gerade was, wenn man Führungskraft ist, ist das nachweislich besser und förderlich für diese Menschen, anstatt auf das Ergebnis immer nur zu gehen.
Jetzt haben wir ganz viele Punkte angesprochen. Wir haben die Verantwortung von Unternehmen und Chefs und Chefinnen angesprochen. Wir haben Eltern angesprochen und ihre Kinder. Und wir haben euch als Menschen angesprochen, für die es in jeder Station im Leben wichtig ist, zu lernen, wie man sich abgrenzt, wann man Nein sagt, wie man Verbindlichkeit auch von der Gegenseite einfordert, auch wenn die einem übergestellt ist, wie zum Beispiel im Job. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir diese zwei Gegenpositionen eingenommen haben. Lasst uns das gerne wissen, ob ihr das gut fandet oder nicht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jonas, der sich die Zeit genommen hat für zwei Folgen bei uns. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut gerne rein in sein Buch. Das heißt Arbeitslust statt Frust, gemeinsam zu mehr Wertschätzung, Verbundenheit und Produktivität.
Ja, vielen Dank dir, Fanny. Ich habe mich hier pudelwohl gefühlt in eurem Studio. Von daher, ja, viel Spaß für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich finde es ja total spannend, was die denken würden, woran es liegt. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass wir mit dieser Folge gezeigt haben, es ist halt nicht dieses Schwarz-Weiß, sondern es ist etwas dazwischen. Und wir dürfen es uns vielleicht in der Gesellschaft auch nie zu einfach machen, diese Verantwortung immer an einen Menschen oder an eine Organisation zu geben. Sondern es ist, glaube ich, immer eine Kombination von vielen Faktoren.